Also wenn der Patient dann in der Dusche steht und dann geht er mit nassen Füßen auf die Ferse, dann sieht man einfach einen anderen Fußabdruck, als man das beim normalen Fuß sehen würde. Der ist dann flächiger, breiter, hat nicht so eine schöne Silhouette.
Es ist ja so eine dreidimensionale Fehlstellung, dass die Ferse wegknickt nach außen, dass das Fußgewölbe abgesenkt ist und die dritte Dimension ist, dass der Fuß nach außen abweicht.
Jetzt kommt Bitte freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken. Ich bin Lisa Schultheiß. Viel Spaß. Unsere Füße tragen uns durchs Leben und haben damit einen ganz schön wichtigen, manchmal auch schweren Job. Vor allem, wenn ihre Stellung nicht optimal ist. Wer einen sogenannten Knickplattfuß hat, der muss sich oft mit Fehlbelastungen, Schmerzen oder sogar ernsten Gelenkproblemen herumschlagen. Ja, was genau steckt hinter dieser speziellen Fehlstellung und wie können wir sie behandeln? Das wollen wir heute besprechen und dazu sitzen mir bereits zwei Experten gegenüber. Dr. Klaus Findt, ärztlicher Direktor und Chefarzt für Orthopädie und Unfallchirurgie aus der Helios St. Elisabeth Klinik Oberhausen und Dr. Fabian Küpper, ebenfalls in der Orthopädie und Unfallchirurgie tätig und zwar als Oberarzt am Helios Klinikum Siegburg. Ganz herzlich willkommen an Sie beide.
Vielen Dank.
Ja, schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, dann starten wir doch jetzt auch mal fachlich. Von angeborenen Fehlstellungen bis Verletzungen. Wenn mit unseren Füßen was nicht stimmt, dann, Sie haben es schon gesagt, in vielfältigen Bereichen kann das unser Leben sehr beeinträchtigen. Wer genau kommt denn mit Fußproblemen überhaupt zu Ihnen in die Sprechstunde?
Ja, alle.
Ja.
Im Prinzip, ja.
Alle, die Fußschmerzen
Kinder,
haben.
Kinder, Erwachsene, Frauen, Männer.
Sportler, normale Alltagsbelastungen, ja, also. Es ist schon ein breites Spektrum.
Und dann auch sowohl akut als auch mit chronischen Problemen.
Die akuten Probleme sind häufig was man in der Notaufnahme findet, aber in der orthopädischen Elektivsprechstunde ist das dann schon eher ein chronifiziertes Problem oder zumindest länger bestehend. Mhm. Ja, aber grundsätzlich auch akute Probleme.
Mhm. Das geht ja im Prinzip so Hand in Hand. Wir haben ja eine Notaufnahme und wenn da jetzt spezielle Fragestellungen sind, irgendwie Verletzungen im Bereich Fuß, Sprunggelenk, da werden schon auch die klinikinternen Experten dann dazu gezogen.
Genau.
Oder die Sportler kommen halt speziell zu uns, weil sie irgendwas am Sprunggelenk oder am Fuß haben.
Mhm.
Also akute Verletzung oder auch chronisch.
Ja, es gibt ja unterschiedliche Dimensionen. Manche erkennen, dass ihre Schuhe ungleich abgelaufen sind oder sich das Gangbild verändert hat. Andere bemerken dann doch erst durch Schmerzen, dass mit den Füßen was nicht stimmt. Auf welche Anzeichen können wir denn selbst achten, wenn es um den Knickplattfuß geht?
Man muss natürlich ein Augenmerk darauf legen, dass ich mir meine Schuhe selber anschaue oder wenn mich vielleicht einfach Familie oder Freunde darauf ansprechen, dass ich seltsam gehe.
Mhm.
Ja, das sind ja Sachen, die ich an mir selber schwer beobachten kann. Aber wenn ich zum Beispiel immer sehe, dass mein Schuhinnenrand häufiger abgelaufen ist als außen oder dass einem Vorfuß irgendwie das Leder sich ausbeult oder sowas, dann sind das ja Sachen, die fallen mir grundsätzlich schon auf, wenn ich aufmerksam bin.
Mhm.
Aber häufig sind es eben auch die Hinweise von Freunden oder Familie, die sagen, oh, irgendwie steht dein Fuß seltsam. Und dann sind es meist die ersten Ankenntnisse, bevor man dann sagt, okay, ich habe auch Schmerzen. Das hinterfragt man dann vielleicht erstmal, ist das denn so?
Hm.
Weil lange Zeit, glaube ich, toleriert man das schon.
Und also denkt einfach, es ist normal wahrscheinlich, ne? Oder zumindest nicht so, dass es mich dann doch so sehr beeinträchtigt.
Ja, wenn der Alltag halt schwieriger wird, mhm, dann komme ich. Bis dahin, glaube ich, toleriere ich schon viel. Also man ist da unterschiedlich, ne? Es sind nicht alle Menschen gleich, was das angeht.
Mhm.
Aber einige sind da feinfühliger als andere, ja.
Also die meisten bei uns, die kommen, weil die Eltern sich Sorgen machen, dass die Füße vielleicht nicht in Ordnung sein könnten. Also kleine Kinder oder kleine und große Kinder. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Also da gibt es viele Eltern, die sich Sorgen machen, dass ihr Kind einen Knicksenkfuß hat oder einen Plattfuß. Und die wollen einfach mal wissen, ob das so in Ordnung ist oder nicht. Und ansonsten kommen die Patienten in der Regel nur dann, wenn die entweder eine akute Verletzung haben oder zunehmende Beschwerden, die beeinträchtigen.
Hm. Jetzt werden ja die Begriffe Knicksenkfuß und Knickplattfuß ja synonym verwendet. Ist das denn auch das Gleiche?
Also im Prinzip ist Knickplattfuß und Knicksenkfuß ist eigentlich dasselbe oder das Gleiche. Da gibt es jedenfalls keine so richtige unterschiedliche Definition oder kein genaues Maß, wo man sagt, das ist jetzt ein Senkfuß oder ein Plattfuß.
Okay.
Und das beschreibt halt, dass das Fußlängsgewölbe, das sogenannte Fußlängsgewölbe, abgesenkt ist. Also die innenseitige Fußseite, die geht dann Richtung Boden, mehr oder weniger ausgeprägt. Das ist die Senkfuß- oder Plattfußkomponente. Und der Knickfuß, der spielt sich mehr im Rückfuß ab, also unterhalb vom Sprunggelenk, wo die Ferse dann zur Seite wegknickt. Und generell ist das so, dass Patienten, die so einen Zustand haben, also so eine Fußform, einen relativ instabilen Fuß haben. Mhm. Das wäre so das Charakteristikum dafür. Und weil das gerade auch schon gefragt worden ist, das ist erstmal gar nichts Schlimmes. Also gerade bei kleinen Kindern ist das völlig normal. Bei so anderthalb bis zweijährigen Kindern, die gerade angefangen haben zu laufen, haben fast 100% der Kinder haben physiologischerweise, also natürlicherweise so eine Fußform. Und die wächst sich dann regelrecht aus im Laufe der Zeit. Und früher haben wir mal gedacht, man muss das irgendwie korrigieren, Einlagen geben oder sonst irgendwas. Das macht man aber nicht mehr. Das ist überhaupt nicht angezeigt. Also bis zum 6. Lebensjahr ist das ein völlig normaler Zustand.
Okay.
Und danach muss man halt mal gucken, ob irgendwie Beschwerden auftreten oder nicht mit dieser Fußform. Und ein gewisser Teil der Kinder, ja, man geht so vielleicht von 5-15%, je nachdem, in welche Literatur oder Studien oder Bevölkerungsgruppen man guckt, die haben das dann über das 10. Lebensjahr hinaus noch. Und da gibt es dann ganz, ganz viele davon, die auch überhaupt gar keine Beschwerden haben.
Mhm. Ich finde Knick-Plattfuß klingt natürlich auch irgendwie ungemütlich, aber vielleicht auf den ersten Blick nicht problematisch. Unter welchen Beschwerden leiden denn PatientInnen genau und warum ist das dann auch ein Fall für Sie als Fachärzte?
Also die Kinder, die kommen, haben dann meist Probleme, so im Rahmen des Schulsports oder in der sportlichen Belastung, die sie haben, dann gibt es da ein mannigfaltiges Symptombild. Also es sind Schmerzen im Rückfuß, also so im Bereich der Ferse und des Mittelfußes, vor allen Dingen am inneren Fußrand, die dann häufig dazu führen, dass der kleine Mann oder die kleine Frau einfach die Belastung reduzieren. Ja, es ist ein relativ unspezifisches Bild, aber klinisch, also vom Untersuchungsbefund, wenn ich mir den Fuß dann angucke, schon sehr eindrücklich. Mhm. Und dann kann man das verstehen, dass das dem Patienten auch schmerzt.
Ja, und ist das ein stechender Schmerz oder wie kann ich mir das vorstellen? Kann man wahrscheinlich dann schlecht.
Schwer zu sagen. Also es ist immer die Frage, was man als selber als Schmerz empfindet.
Was ist dumpf, ne? Was ist genau. Stechend?
Aber es ist einfach meist so ein Druck, vielleicht auch mal ein Stechen. Das ist unspezifisch. Gerade die Kinder können das ja meist nicht so richtig differenzieren, was es ist. Mhm. Ne? Es ist dann eher, mir tut der Fuß da weh, hinten, innenseitig. Ja.
Aber durch diese Fehlbelastung, weil es da dann weh tut, ne? Und durch die, sag ich mal, andere Verlagerung, habe ich ja dann auch noch in anderen Bereichen Schmerzen wahrscheinlich, oder? Oder es breitet sich auf den ganzen Fuß aus. Kann ich mir das so vorstellen, oder?
Also wir versuchen das ja zu kompensieren. Also Spreizfuß ist ja so, dass wir schon versuchen, durch unsere Muskulatur das Fußgewölbe wieder irgendwie zu stabilisieren. Mhm. Da gibt es dann Muskeln und Sehnen, die das natürlich dauerhaft versuchen und darüber hinaus dann auch irgendwann überansprucht sind oder geschädigt werden. Ja, gerade dann, wenn das länger besteht. Ja.
Genau. Und das heißt auch, das ist halt auch so ein Aspekt. Ne? Also ein häufiges Symptom ist, dass die Patienten, egal ob das jetzt Kinder sind oder Erwachsene, so ein Ermüdungsgefühl haben, ja, dass der Fuß einfach müde wird, wenn die lange gelaufen sind. Und dann kommen häufig im Verlauf dann im Weiteren dann auch Schmerzen dazu. Ne? Wie wenn der Kollege gerade gesagt hat, die Strukturen dann überlastet werden und sich entzünden, sagt man dann, also gereizt sind. Und dann kommt der Schmerz dazu. Mhm. Deshalb gibt es da auch so ein ganz buntes Bild an Beschwerden. Es gibt manchmal auch so ganz akute Beschwerden, dass so eine gereizte oder entzündete Sehne da mal reißen kann. Da läuft so eine Tibialis posterior Sehne, heißt die, am Innenknöchel entlang, die dann eine große Rolle spielt, eigentlich vor allen Dingen bei der dynamischen Stabilisierung des Fußes. Und wenn die zu stark strapaziert wird und zu stark gereizt ist, dann kann die auch mal reißen, dann kann das mal akute Symptome machen. Und solche Dinge sehen wir halt.
Mhm. Kommt das auch drauf an, welche Schuhe ich trage, ob ich dann quasi mehr Schmerzen habe oder nicht? Vermutlich, oder?
Also grundsätzlich gibt es da kontroverse Ansichten darüber, ob die Schuhe jetzt eine Ursache spielen bei der Entstehung oder Unterhaltung von so einem Knicksenkfuß. Aber natürlich ist das Tragen von ausreichend weitem festen Schuhwerk, eventuell Einlagenversorgung, ist schon ein Pfeiler der nicht operativen, also der konservativen Behandlung von Füßen, die dann Beschwerden machen.
Hm. Ja, ich kann mich direkt outen. Ich habe tatsächlich auch einen Plattfuß, auch heute dann wohl wahrscheinlich nicht die entsprechend guten Schuhe dafür an. Im Stehen und Gehen lässt sich ja oft so eine klare Abweichung erkennen. Wie genau können wir uns das denn bildlich vorstellen?
Also, wenn ich mir den Patienten anschaue, lasse ich den grundsätzlich immer die Schuhe und die Socken ausziehen, logischerweise, und würde auch die Waden freimachen. Also, dass sie die Hose entweder ausziehen oder bis zu den Knien hochziehen, und dann soll er einfach mal laufen. Das ist gar nicht so einfach, wenn man die Patienten bittet, einfach mal zu laufen, weil sie sich dann aufs Laufen konzentrieren und in irgendeiner Form anders gehen, als sie das unbeobachtet tun würden. Mhm. Und dann sehe ich vor allen Dingen von hinten, dass, wenn ich die Füße nebeneinander stelle, wie ein X darstelle, also meine Ferse, die ich von hinten sehe, steht weiter außen als der Unterschenkel. Das ist dann die Knickkomponente sozusagen. Hinzu kommt noch, dass mein vorderer Fußanteil nach außen quasi abweicht. Und dann würde ich von hinten mehr Zehen sehen, als ich das bei einem geraden, normalen, gesunden Fuß tun würde. Das wären so zwei Beispiele dafür.
Und wahrscheinlich gibt es auch unterschiedliche Ausprägungen, oder?
Mhm. Und dann hatte der Kollege ja eben schon gesagt, dass der mittlere oder der mediale Fußrand, der innere Fußrand abgeflacht ist. Also ich sehe wirklich, dass der einen Bodenkontakt hat, was er normalerweise nicht hat. Mhm. Also wenn der Patient dann in der Dusche steht und dann geht er mit nassen Füßen auf die Ferse, dann sieht man einfach einen anderen Fußabdruck, als man das bei einem normalen Fuß sehen würde. Der ist dann flächiger, breiter und hat nicht so eine schöne Silhouette.
Mhm. Ja. Ich muss mich gerade so ein bisschen daran erinnern, früher als Kind, wenn ich Schuhe bekommen habe, dann ist man ja immer auf dieser Schablone, um zu messen. Und ich bilde mir ein, dass das schon relativ früh bei mir der Fall war, dass das so eher so flatschig aussah sozusagen. Also am Abdruck sieht man es ja dann auch logischerweise.
Ja, genau. Also man kann ja auch eine Fußdruckmessung machen und das dann so visualisieren, also an einem Bild darstellen und gucken, wie die Druckverteilung auf dem Fuß ist. Aber entscheidend ist eigentlich das, was der Kollege gerade gesagt hat, dass man eine Untersuchung macht und sich das genau anguckt. Mhm. Und die Erfahrung, die habe ich auch. Ne? Also man muss die Leute irgendwie versuchen abzulenken, sich ein bisschen unterhalten und dann mal laufen lassen und dann gucken, dass die ihren natürlichen Gang zeigen. Mhm. Und dann gibt es noch weitere Untersuchungsmöglichkeiten, dass man die Patienten dann auf die Zehenspitzen stellen lässt. Und wenn das noch nicht so sehr ausgeprägt ist, dann kann der Fuß sich in der Regel wieder normal ausrichten. Und wenn das schon sehr weit fortgeschritten ist, dann können die Leute sich gar nicht mehr oder die Kinder gar nicht mehr auf die Zehenspitzen stellen. Und man muss auch noch unterscheiden, ob das eine flexible, also eine bewegliche Fehlstellung ist. Und manchmal gibt es aber auch Fälle, gerade auch bei Kindern, dass das rigide fixiert ist, also dass da möglicherweise Knochen falsch zusammengewachsen sind oder so etwas. Mhm. Und dann kann man das gar nicht mehr korrigieren. Also das sind diese Dinge, die man da beachten muss.
Mhm. Und was würden Sie sagen, sind so die häufigsten Ursachen, wenn wir jetzt unterscheiden von, manche haben vielleicht so ein bisschen Veranlagung, aber Sie haben ja gesagt, bis zum 6. Lebensjahr ist eigentlich erstmal okay und dann bei manchen entwickelt sich so eine Fehlstellung aber ja auch erst.
Also familiäre Disposition spielt auf jeden Fall eine Rolle. Also wenn die Eltern das hatten, dann haben die Kinder das häufiger auch. Mhm. Ein ganz wichtiger Risikofaktor ist Übergewicht. Also man geht so davon aus, dass im Moment ungefähr 15% der Kinder in Deutschland schweres Übergewicht haben. Und bei den Kindern mit dem symptomatischen, also mit dem schmerzhaften Knicksenkfuß sind das ungefähr 2/3. Also so 60-70%, das ist ein wichtiger Risikofaktor. Und dann so eine allgemeine Bandschwäche, kann man sagen. Also es gibt halt manche Menschen, die haben etwas lockerere Bänder. Das ist auch prinzipiell erstmal gar nichts Schlimmes. Und andere haben die halt etwas straffer. Und die, die etwas lockerere, geschmeidigere Bänder haben oder flexibler sind, kann man auch sagen, das kann man ja auch positiv darstellen. Die haben aber auch eher einen Knicksenkfuß dann.
Okay. Jetzt muss ja zum Glück nicht jede Fehlstellung direkt operiert werden. Wir haben erstmal verschiedene konservative Möglichkeiten. Ich habe zum Beispiel Einlagen. Welche Methoden sind denn besonders wirksam und was sollte man auch wann dann anwenden?
Also es ist so ein bisschen kontrovers. Also bei Kindern hat der Kollege eben schon gesagt, wartet man einfach zu. Die Frage ist ja, wann man die zum ersten Mal sieht. Da gibt es eben einfach durch das Wachstumspotenzial schon häufig oder in den meisten Fällen die Möglichkeit, dass sich das einfach von alleine erledigt, ohne mein Zutun. Dann gibt es natürlich eine Einlagenversorgung eben zur Unterstützung des Fußlängsgewölbes oder zur Stabilisierung des hinteren Fußanteils, um das so ein bisschen diese X-Stellung zu verringern. Die Ergebnisse sind so
lala.
Überschaubar.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, die letzten Einlagen, die ich bekommen habe, mit denen bin ich überhaupt nicht zurechtgekommen. Die waren total hart, die haben mir so krass wehgetan und ich habe das Gefühl gehabt, ich habe mich überhaupt nicht dran gewöhnen können. Das war auch schon mal anders. Ich weiß nicht, ob ich sonst irgendwie flexiblere Modelle hatte. Ich weiß es nicht, aber.
Also man hat früher mal gedacht, man könnte mit so harten, stützenden Einlagen auch das Wachstum lenken und dafür sorgen, dass dann später keine Beschwerden auftreten. Das hat sich aber nicht bewahrheitet. Und es gibt wenig Studien, die nachweisen, dass Einlagen irgendwie einen positiven Effekt haben darauf. Oder es gibt gar keine Studie, dass diese Stellung korrigiert wird langfristig, also dass das quasi zurückgeführt wird auf einen stabileren Fuß. Mhm. Man muss aber einfach ausprobieren, was hilft und was nicht hilft. Und es gibt so Einlagen, die fördern so die Propriozeption, schwieriges Wort, also die Stellungskontrolle des Fußes. Die geben halt dem Gehirn quasi eine Rückmeldung vom Fuß, wie jetzt die Stellung eingestellt ist und fördern dann die muskuläre Anspannung. Mhm. Also die fördern dann die dynamische Stabilisierung des Fußes. Das sind sogenannte sensomotorische Einlagen und die scheinen ganz gut zu funktionieren. um auch einen positiven Einfluss auf die Eigenstabilisierung des Fußes zu haben. Also so gerade bei Kindern, aber auch bei Erwachsenen. Aber so richtig, richtig gute Studien darüber gibt's auch nicht. Mhm. Und eigentlich werden so für Kinder und Erwachsene mit einem flexiblen Knicksenkfuß werden entweder so stützende Einlagen eingesetzt, wie der Kollege gerade sagte, wo die Ferse umgriffen wird und das richtig abgestützt wird, oder eben solche sensomotorischen Einlagen. Mhm. Und ob die helfen oder nicht, muss man dann mal ausprobieren. Ne? Und wenn man die nicht gut verträgt, dann lässt man die halt wieder weg.
Genau, das ist häufig ein Problem, dass die Patienten sagen, jetzt ist noch schlimmer, und dann werden die auch schnell wieder aus dem Schuh genommen. Ne? Mhm. Da muss man die schon aufklären darüber, dass das auch mal erst unangenehm ist.
Ja gut, das ist ja eigentlich
und,
klar.
Und da einfach eine gewisse Zeit vergehen man muss, bis man das wirklich beurteilen kann. Ja.
Also gerade so richtig stützende, abstützende Einlagen, so für Patienten, die schon so eine relativ schwere Deformität haben, ist ein ganz wichtiger Aspekt, ne, dass die erstmal eingetragen werden müssen, vielleicht mal nur 20 Minuten zu Hause damit laufen. Sonst haben die nach 3 Stunden dann eine Blase innen am Fuß, da wo es sowieso weh tut. Und dann werden die nicht mehr getragen.
Mhm. Aber die passen ja auch oft nicht in alle Schuhe. Ich meine, das ist jetzt ein Luxusproblem, aber oder? Also meine passen gefühlt nur in ein paar Sneaker.
Und ja, klar. Also da ist ja sowieso so ein grundlegendes Problem, dass die Schuhe nicht so gut an unsere Füße passen. Mhm. Oder sagen wir mal, von der Mode her ist häufig schwierig, für die individuelle Fußform einen schönen Schuh zu finden.
Ja.
Das wissen viele. Und dann werden die Füße halt in Schuhe reingezwängt, die nicht so gut passen. Das ist jetzt erstmal gar nicht so ein Riesenproblem, aber wenn man da permanent mit rumläuft, dann kann das natürlich zu Schwierigkeiten führen.
Ja, und wie sieht's mit Methoden aus? Also weiß ich nicht, Physiotherapie oder im Bereich der Schmerzen, Cortisonspritzen. Ich meine, das sind natürlich dann schon invasivere Methoden, aber.
Auf jeden Fall ein ganz wichtiger Aspekt, was wir ja gerade klang schon so ein bisschen an. Also wichtig ist, dass man dann versucht, das dynamisch zu stabilisieren. Also kann man Übungen machen, um die Muskulatur zu kräftigen.
Mhm.
Und da kann man dann spezielle Übungen machen, sich auf die Zehenspitzen stellen. Das kräftigt dann die Muskulatur am Unterschenkel, die das Fußlängsgewölbe stabilisieren kann. Und so Greifübungen mit den Zehen machen und die Muskulatur, die im Fuß selber gelegen ist, tonisieren und üben. Und da gibt's richtig Übungsprogramme für.
Mhm.
Und grundsätzlich wäre das schon wünschenswert, wenn man sieht, dass man so einen sehr ausgeprägten Knicksenkfuß hat und schon merkt, oh, der wird jetzt aber immer müde und jetzt fangen so langsam die Beschwerden an, dann wäre spätestens mal der Zeitpunkt, wo man so ein Programm regelmäßig durchführen sollte.
Und ist das dann online oder bin ich da bei einem Spezialisten?
Ja, da kann man auf YouTube oder sonst irgendwo gucken und sich irgendwelche Videos runterladen, oder man geht zu einem guten Physiotherapeuten, der sich mit sowas auskennt, oder zu einem Athletiktrainer, also so Leistungssportler, die so einen ausgeprägten Knicksenkfuß haben und vielleicht beginnende Beschwerden, die sollten schon 3-mal in der Woche so 20, 30 Minuten spezifisch daran üben, damit die keine Beschwerden bekommen. Und da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, das durchzuführen. Gibt auch Bücher, wo man irgendwie nachgucken kann. Gibt so verschiedene Konzepte. Spiraldynamik ist so ein Stichwort, wo man sehr differenziert Übungen für den Fuß machen kann. Und die Schwierigkeit daran ist, das durchzuhalten, wenn man eigentlich keine wirklichen Beschwerden hat. Und von daher ist das theoretisch gut und praktisch häufig nicht gut umzusetzen.
Da muss der Leidensdruck dann schon sehr hoch sein wahrscheinlich.
Ja, genau.
Jetzt ist ja manchmal eine OP aber leider nicht unumgänglich, besonders ja, wenn ich eben schon mit starken Schmerzen oder Folgeerkrankungen zu tun habe. Nach welchen Kriterien entscheiden Sie denn hier, wann Sie operieren und wann nicht?
Ja, letztlich entscheidend ist das Beschwerdebild des Patienten und der klinische Untersuchungsbefund. Also klinisch und auch radiologisch, also Röntgen oder eben weiterführende Bildgebung, ist zu schauen, wie groß sind die Schäden, die schon entstanden sind. Also habe ich schon Arthrose-Erscheinungen, also Verschleißerscheinungen, die durch die Fehlstellung kommen, dann ist das Therapiekonzept natürlich deutlich ausgeprägter und umfassender, als wenn man das Gelenk erhaltend oder Gelenke erhaltend operieren kann. Mhm. Da gibt es viele Ansatzpunkte. Es kommt darauf an, was die führende Klinik ist. Das ist natürlich auch mal ein Unterschied, ob das jetzt noch im Kindesalter oder beim erwachsenen Patienten ist.
Ab wann würden Sie operieren sozusagen, wenn es um Kinder geht?
Wenn es um Kinder geht. Also man sagt so, bis zum 9. Lebensjahr ist es so, dass das gute Chancen hat, auszuwachsen.
Mhm.
Ab 9 Jahren bei entsprechender Beschwerdesymptomatik muss man schon gucken, dass man da eventuell gegensteuert. Ja.
Mhm.
Im Kindesalter muss man halt schauen vorweg, ob das eben flexible Fehlstellungen sind, die ich reponieren, also wieder in die richtige Position drücken kann, wenn es nicht geht. Also die rigide sind, fest sind. Und dann muss man das in einer anderen Form operieren. Also dann gibt es da eben diese fehl zusammengewachsenen Knochen, diese Verbindung, Koalitiones nennt man das. Die müsste man dann entfernen, um den Fuß wieder flexibel zu bekommen.
Mhm.
Oder eben, wenn man sieht, ich habe grundsätzlich nicht diese Verbindung, aber ich habe da einfach diesen Knickfuß. Dann gibt es da in der Wachstumsphase eine relativ kleine Operation mit einer Schraube, indem man den Rückfuß versucht aufzurichten, dass man so einen künstlichen Anschlagpunkt schafft und darüber die Korrektur dann fördert. Ja? Mhm. Also das kann man machen. Früher hat man gesagt, das muss man machen, bevor man die Wachstumsphase abgeschlossen hat, aber es gibt mittlerweile auch immer mehr Ergebnisse, wo man sieht, dass es auch nach Abschluss der Wachstumsphase noch einen gewissen Erfolg bringen kann.
Das ist aber bei ganz, ganz vielen Kindern, Jugendlichen funktioniert das echt gut.
Ja.
Also es ist wirklich ein relativ kleiner, überschaubarer Eingriff, wo man, wie der Kollege gerade sagte, wie so einen Anschlag anbaut ans Fersenbein oder so ein Implantat zwischen Fersenbein und Sprungbein setzt. Da ist nämlich die Instabilität. Und bei ganz vielen Kindern sind das ja in der Regel, funktioniert das sehr gut.
Und gibt es sehr viele unterschiedliche Methoden zu operieren oder haben Sie so ein, zwei Standard-OPs?
Also es gibt schon einige verschiedene Methoden zu operieren. Ich würde aber nochmal zurückkommen auf eine Frage, die jetzt schon etwas länger zurückliegt.
Ja, gerne.
Nämlich hinsichtlich der konservativen, also nicht operativen Behandlung. Da war vorhin mal das Stichwort Cortison gefallen. Und Cortison würde man, wenn überhaupt, eher natürlich bei Erwachsenen geben. Also bei Kindern wird das überhaupt nicht gemacht. Und grundsätzlich ist man aber davon weggekommen. Das ist ja eine Erkrankung der Sehnen unter anderem auch. Ne, die hatten wir gerade schon mal genannt. Diese Stabilisierungssehne, die innen am Fuß entlang läuft, die Tibialis posterior Sehne, die da häufig entzündet und gereizt ist. Und man könnte da mal Cortison ranspritzen, um die Entzündung zu hemmen. Das funktioniert auch für ein paar Tage meistens ganz gut, hat aber das Risiko, vor allem wenn man dann aus Versehen doch Cortison in die Sehne injiziert, dass die Sehne doch mehr rupturgefährdet ist. Deshalb ist das eigentlich obsolet und sollte man nicht machen.
Und das ist ja letztendlich auch nur Symptombehandlung.
Ne? Genau, ist eine reine Symptombehandlung. Und eigentlich ist alles, was man konservativ an Behandlung sonst noch machen kann, also sehr gut sind diese Dinge mit Eigenübungen oder auch krankengymnastisch angeleitete Übungen, um die Muskulatur zu kräftigen. Da kann man gute Erfolge mit erzielen, so im Frühstadium. Aber alles, was so passiert, wenn da schon relativ chronische Entzündungen und das Gewebe total ausgeleiert ist und möglicherweise sogar schon Verschleiß in den Gelenken auftritt, natürlich kann man auch da konservativ behandeln. Jetzt waren schon Einlagen genannt worden. Man kann aber bei schwereren Fehlstellungen kann man dann auch so reine bettende Einlagen nehmen, also die gar nicht mehr irgendwie versuchen, das Gewölbe aufzurichten, sondern nur den Zustand so zu stabilisieren, wie er ist, damit die Kraftverteilung auf der Fußsohle gleichmäßig ist oder gar orthopädische Schuhe geben, wenn die Patienten nicht mehr operationsfähig sind und sehr fortgeschrittenen Verschleiß haben. Und da gibt es noch eine ganze Menge Dinge, die man machen kann. Und man kann auch mal, wenn so Akutbeschwerden auftreten, physikalische Maßnahmen durchführen oder spezielle krankengymnastische Übungsbehandlungen oder Blockaden lösen und all solche Dinge. Also da gibt es ein riesen Portfolio an konservativen Behandlungsmöglichkeiten. Und wenn die ausgeschöpft sind und wenn man sieht, dass das weiter progredient ist, sagt man, also dass die Beschwerden zunehmen trotz der Behandlung, dann kommen Operationen in Betracht. Und jetzt haben wir schon relativ viel über Kinder erzählt und im Prinzip richtet sich das Spektrum der Operationen dann erstens nach dem Alter des Patienten und zweitens auch nach der Prognose und drittens, wie ausgeprägt die Fehlstellung ist. Und was wir jetzt auch noch nicht so richtig rübergebracht haben, ist ja, das ist ja so eine dreidimensionale Fehlstellung. Der Kollege hat das eigentlich gerade ganz schön erklärt, als er gesagt hat, worauf er guckt, wo eigentlich die Fehlstellung ist, nämlich dass die Ferse wegknickt nach außen, dass das Fußgewölbe abgesenkt ist und die dritte Dimension ist, dass der Fuß nach außen abweicht und das tritt auch in unterschiedlichen Ausprägungen auf. Und da muss man bestimmte Operationsmethoden, die man da anwenden kann, muss man gegebenenfalls dann auch mixen.
Ah, okay.
Also quasi so
à la carte. Also es gibt gar nicht den Standard, den man dann nutzt. Und, ja,
okay. Aber so im Großen und Ganzen, wenn wir jetzt gelenkerhaltend operieren würden, würden wir normalerweise die Ferse verschieben, nach innenseitig, also von außen weg nach innen. Oder das Fersenbein verlängern, weil da häufig ein nicht ausbalanciertes Längenverhältnis zwischen dem innenseitigen und dem außenseitigen Fuß ist. Ein bisschen kompliziert jetzt vielleicht. Aber jedenfalls ist das Fersenbein häufig zu kurz bei den Patienten. Dann kann man das verlängern oder beides mixen, verlängern und nach innen verschieben. Dann kann man diese Tibialis posterior Sehne, diese Stabilisierungssehne, kann man augmentieren, sagen wir, verstärken mit einer anderen Beugesehne, die eigentlich dafür da ist, die kleinen Zehen zu beugen. Die kann man in Anführungsstrichen dafür opfern, mit wenig Funktionsverlust an den Zehen, aber dann den Rückfuß damit stabilisieren. Und je nachdem, wie die relative Stellung des Vorfußes zum Rückfuß ist. Ob der jetzt mehr so nach innen gedreht ist oder nach außen gedreht, muss man eventuell auch im Vorderfußbereich auch noch eine Korrektur machen und eventuell den ersten Mittelfußstrahl entweder stabilisieren oder mehr Richtung Boden senken, also dass man auch ein Fußgewölbe einstellt im Vorderfußbereich. Mhm. Und diese Methoden, die kann man so mixen.
Und wie lange dauert sowas im Schnitt, so eine Fuß-OP?
Je nachdem, wie schnell man operiert.
Das und wie viel man denn machen möchte. Also wenn ich jetzt
also,
nur das Fersenbein...
Ja, natürlich.
Ja, ja. Also das Fersenbein, wenn man das jetzt nur adressiert, dann ist man so bei einer halben Stunde, dreiviertel Stunde, dann genau, hat man es so ordentlich etwa gemacht. Und wenn ich dann noch zusätzliche Eingriffe habe, dann wird es auch mal doch eine mehr als eine Stunde und anderthalb, zwei. Kommt okay drauf an. Ja, ist ja nicht jeder gleich. Auch bei der Präparation gibt es dann einfach schon Unterschiede, die dann am Ende die OP-Dauer auch beeinflussen. Mhm.
Jetzt ist ja nach so einer OP logischerweise erstmal Heilung und eine gewisse Schonzeit angesagt, bevor ich wieder voll belasten kann. Wie lange dauert das denn so im Durchschnitt, wenn man das jetzt auch überhaupt so sagen kann, ist wahrscheinlich auch wieder von bis, aber wann kann man denn wieder normal gehen und insbesondere auch Sport treiben?
Auch das ist unterschiedlich davon, was man denn operiert. Also der Eingriff der Kinder, den wir eben gesagt haben, mit diesem Anschlagspunkt, die werden ganz gerne vor den Ferien durchgeführt, dann haben sie dann zwei Tage, wo sie sich so ein bisschen schonen sollen und dann dürfen die auftreten. Das finden die am Anfang nicht gut, aber sie dürfen grundsätzlich voll auftreten und dann auch zügig so 4 bis 6 Wochen wieder in den Sport kommen, sodass dann nach den Sommerferien das alles wieder geht. Und bei den Erwachsenen kommt es halt darauf an, was ich mache. Ja, also.
Aber grundsätzlich muss man da schon vor so einer Operation mit dem Patienten das sehr ausführlich besprechen, was da auf den zukommt. Und nicht das Blaue vom Himmel versprechen. Mhm. Also grundsätzlich ist das gerade bei Patienten, die schon erhebliche Beschwerden haben, in so einem noch beginnenden Stadium, wo die Gelenke noch nicht zu sehr gelitten hat und man kann das wieder in Ordnung bringen. Gerade für einen aktiven Patienten ist das eine sehr gute Option, die ich dann auch auf jeden Fall empfehlen würde. Aber man muss denen schon sagen, die brauchen etwa so 6 bis 8 Wochen, die mit einer Orthese laufen, also mit so einem Kunststoffschuh, bis die knöchernen Umstellungen verheilt sind und die Sehnentransfers. Und da muss man sich erstmal einlaufen, da muss der Patient sich an den neuen Fuß gewöhnen. Der ist vorher ja sehr, sehr flexibel gewesen und elastisch und ist nach so einer Operation, das wollen wir ja, ist er wesentlich stabiler. Und da hat man aber ein ganz anderes Gefühl dann, da muss man sich dran gewöhnen. Und das dauert mindestens so nach meiner Erfahrung 3 Monate, bis die Patienten ganz gut wieder laufen. Und ich sage meinen Patienten immer, das kann auch mal ein Jahr dauern, bis sie sich daran gewöhnt haben. Und das ist
also einfach, weil sich's komisch anfühlt oder weil ich auch bis zu einem Jahr sogar vielleicht Schmerzen habe.
Ja, mehr, weil sich das komisch anfühlt und weil man die Muskulatur auch noch trainieren muss und dran gewöhnen muss und bis die komplett abgeklungen sind, die Beschwerden, dauert das so nach meiner Erfahrung mindestens ein halbes Jahr. Das kann auch mal schneller gehen, aber meistens muss man schon mindestens ein halbes Jahr einkalkulieren. So bei Patienten so zwischen, sage ich jetzt mal so 30 und 60 Jahren. Und kann aber auch durchaus mal bis zu einem Jahr dauern. Also da darf man ja auch nicht zu früh sagen, boah, das war jetzt nichts. Also da muss man echt viel Geduld mitbringen. Und dann lohnt sich das aber sehr, weil wenn man so einen symptomatischen Knicksenkfuß hat und den nicht vernünftig behandelt, dann muss man schon damit rechnen, dass da ein erheblicher Verschleiß auftritt in den Rückfußgelenken, was dann zu einer schmerzhaften Arthrose führt und dann zu einer sehr starken Einschränkung der Mobilität. Und da kann man dann natürlich immer noch gut helfen, aber dann werden gelenkversteifende Operationen gemacht. Das heißt, die kranken Gelenke werden dann entfernt und in einer günstigen Stellung wieder zusammengesetzt. Und da ist dann auch schon so relativ aufwendige Operationen. Da werden so zwei Knochen, 3 Knochen oder 4 Knochen zusammengebaut. Und das dauert dann auch so 1 bis 2 Stunden, je nachdem, wie aufwendig das ist. Also schon größere Operationen sind das dann auch.
Und würden Sie sagen, wenn wir es unbehandelt lassen, was jetzt so Folgeprobleme angeht, endet es meist immer in Arthrose oder was sind so hauptsächlich die Folgeprobleme?
Also es endet eigentlich fast immer in der Arthrose. Die Frage ist nur, wie sehr die Arthrose den Patienten dann am Ende noch beeinträchtigt. Wenn ich mein Mobilitätslevel runterschraube und sage, ich möchte kaum laufen, dann beeinträchtigt mich das natürlich weniger, als wenn ich ein aktiver Mensch bleiben möchte. Und das muss man den Patienten auch frühzeitig sagen, damit es dann nicht am Ende heißt, ja, aber hätte ich das gewusst, hätte man nicht was anderes machen können. Das wäre dann frühzeitiger möglich gewesen. Also da gehört schon eine gute und ausführliche Aufklärung zu, damit man eben die Folgeprobleme auch verdeutlicht und dann auch entsprechend mit dem Patienten gemeinsam entscheiden kann, was möchte ich wirklich, auch wenn ich weiß, die Nachbehandlung kostet mich Zeit.
Mhm. Und wenn wir jetzt nochmal so die präventive Brille aufsetzen zum Schluss, kann man überhaupt irgendwie vorbeugen, eventuell auch schon mit Übungen, oder können Sie da was empfehlen? Was ganz praktisch.
Also grundsätzlich auf jeden Fall. Also gerade bei den aktiven Sportlern oder Leistungssportlern, die so eine Stellung haben, die sollen immer diese Übungen machen, wie gerade erwähnt. Das ist eigentlich so das Beste, was man machen kann. Mhm. Und dann ausreichend weites Schuhwerk tragen, viel barfuß laufen, ist sicherlich ein guter Aspekt, um einfach den Fuß zu kräftigen und zu stärken.
Das habe ich mich nämlich immer gefragt, weil ich laufe auch im Sommer gern barfuß. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, wenn ich jetzt umgekehrt Schuhe habe, wo ich so gar kein Fußbett habe, dann tut mir das relativ schnell weh. Das heißt, bei Sneakern achte ich schon auch immer darauf, dass da ordentlich Profil unten drauf ist. Das
ja,
heißt, beides
also,
ist wichtig.
Also im Prinzip gibt es jetzt keinen wissenschaftlichen Nachweis dafür, dass in Sneakers unbedingt mit Einlagen laufen müssten. Mhm. Aber den meisten Patienten tut das halt ganz gut, wenn da eine gewisse Abstützung drin ist. Und eigentlich wäre das Beste für uns, wenn wir nur barfuß laufen würden, für alle möglichen Fußfehlstellungen. Das betrifft jetzt nicht nur den Knicksenkfuß, sondern vor allem auch einen Spreizfuß mit dem Hallux Valgus. Ist ja heute nicht so das Thema. Und da gibt es gute Untersuchungen darüber, dass das die Ursache dafür ist, dass man überhaupt in Schuhen läuft. Also noch nicht mehr jetzt irgendwelche Heels oder Stöckelschuhe oder schlechte Schuhwerk in Anführungsstrichen, sondern dass durch das Laufen in Schuhen halt die Fußmuskulatur geschwächt wird. Mhm. Und das fördert dann die Entwicklung von so, ja, ungünstigen Fußformen. Also ich ziere mich immer ein wenig sozusagen Fehlstellungen. Also ist jetzt, wenn man einen Knicksenkfuß hat, nochmal, ist nicht unbedingt ein Fehler oder schlecht. Und es gibt ganz viele Leute, die kommen da ihr Leben lang super mit zurecht und haben nie Beschwerden. Und dann ist auch gut. Aber wenn man halt merkt, dass man da Beschwerden bekommt, dann sollte man was dran machen. Mhm. Also ich habe super Sportler kennengelernt. Wir hatten mal bei unserem Basketballverein in Oberhausen, die Bundesliga gespielt haben, waren viele US-Amerikanerinnen. Und gerade bei den Afroamerikanern, die haben auch so familiär genetisch bedingt häufig sehr ausgeprägte Knicksenkfüße. Die war super dynamisch, athletisch, konnte super rennen, hatte den absoluten Plattfuß und hatte aber nie Beschwerden damit. Dann haben wir der mal Einlagen gegeben, weil wir haben gesagt, hey, die braucht ja Einlagen. Und dann hat sie halt Beschwerden bekommen. Ja, deshalb, das muss man von Patient zu Patient, muss man halt immer
gucken. Das war dann eine Verschlimmbesserung, ja?
Ja, sozusagen. Genau.
Okay.
Das heißt, man muss von Patient zu Patient gucken, was dem gut tut. Mhm. Aber generell kann man empfehlen, wenn Beschwerden auftreten, sollte man die Muskulatur stärken.
Mhm, okay. Und es gibt ja mittlerweile auch immer mehr, finde ich, Barfußschuhe. Also die werden ja auch immer moderner.
Ja.
Muss man auch mögen, aber zumindest ist ein bisschen Auswahl.
Also die sind auf jeden Fall, also meiner Meinung nach ist das ein sehr guter Trend.
Mhm. Ja, dann sage ich ganz herzlichen Dank für Ihren Einblick in die Welt der Fußerkrankungen. Dr. Fabian Küpper, Oberarzt in der Orthopädie und Unfallchirurgie aus der Helios Klinik in Siegburg, und Dr. Klaus Findt, ärztlicher Direktor in der Helios Klinik in Oberhausen. Dankeschön.
Vielen Dank.
Gerne.
Danke auch an euch fürs Zuhören heute. Falls ihr betroffen seid oder jemanden kennt, der Beschwerden hat, dann zögert nicht, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Wir sind an vielen Standorten für euch da, und auch über Social Media beispielsweise könnt ihr eure Fragen stellen. Bleibt gesund und bis ganz bald. Das war Bitte freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken.